Viele glauben der immer wieder aufgestellten Behauptung, dass der Großteil der Kirchensteuer sozialen Zwecke zugutekomme. Dies ist jedoch falsch, und für falsche Behauptungen darf es kein Gewohnheitsrecht geben. In Wirklichkeit werden allein 60% der Kirchensteuern für die Bezahlung von Pfarrern und Kirchenpersonal verbraucht. Der Rest wird größtenteils für Kirchenbauten und Verwaltungszwecke verwendet, sodass für öffentliche soziale Zwecke selbst nach kirchlichen Angaben nur höchstens 8% der Kircheneinnahmen übrig bleiben. Was viele nicht wissen, die Kosten von kirchlichen Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Altenheimen werden ganz überwiegend aus den öffentlichen Steuermitteln finanziert.
Soweit ein Auszug aus dem politischen Leitfaden des Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheistinnen, der seit Jahren für die Trennung von Staat und Kirche eintritt. Der IBKA wurde 1976 als internationaler Verband gegründet. 1982 gab er sich seinen jetzigen Namen. Der IBKA versteht sich als politischer Zusammenschluss, als Interessenvertretung von Atheistinnen sowie als Menschenrechtsorganisation, der sich für die Rechte der Konfessionslosen einsetzt. Bekannt wurde der IBKA durch den ersten Atheistinnenkongress, der im September 1991 parallel zur Bischofskonferenz in Fulda stattfand und ein großes Medienecho hervorrief. Die zentralen Forderungen der Gruppe schildert Franz Helmut Richter, Religionswissenschaftler und Mitglied im IBKA, im Interview mit Radio Dreieckland.
Unser Themenschwerpunkt, also jetzt insbesondere in Deutschland, ist die Trennung von Staat und Kirche, also diese Forderung. Und gleichzeitig kann man sagen, die Ablösung von den Kirchen, die in den letzten 10 Jahren sehr dramatisch abgelaufen ist, zu begleiten, also das einmal zu beobachten und daraus eben politische Konsequenzen daraus zu ziehen. Also im Wesentlichen kann man sagen, dass in Deutschland ist die Situation durch zwei gegenläufige Trends zurzeit geprägt. Der eine Trend ist also der, dass wir also sehr enorme Kirchenaustritte haben. Wir hatten also 1992 die größte Kirchenaustrittszahl, die jemals in der Geschichte Deutschlands festgestellt worden ist. Das waren also etwa knapp 560.000 Kirchenaustritte in einem Jahr aus also beiden großen Kirchen. Und das ist der eine Trend, also die Entkirchlichung, die also noch deutlicher wird, wenn man in den Kirchenbereich hineinsieht. Beispielsweise nimmt also die Zahl der regelmäßigen Kirchbesucher immer weiter ab. Die Zahl der Leute, die also noch eine Gottesvorstellung der Kirche teilen, nimmt weiter ab und so weiter. Da findet also einmal eine Entkirchlichung statt, und dann haben wir einen gegenläufigen Trend, der für uns insofern also noch wichtiger ist, nämlich, ich nenne den mal die Kompensation des Staates. Das heißt, der Staat versucht, diese Entwicklung auszugleichen und unter anderem durch also eine verstärkte Privilegierung der Kirchen und durch eine verstärkte staatliche Finanzierung der Kirchen. Also was weitgehend, also in den letzten Jahren immer bekannter wurde, ist ja, dass die Kirchen relativ viele staatliche Gelder bekommen, die also nicht Kirchensteuern sind, sondern aus allgemeinen Steuern bezahlt werden. Die zahlen also mehr oder weniger Konfessionslose und auch Andersgläubige mit. Und das ist eigentlich so einer der Punkte, die wir abschaffen wollen.
Der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheistinnen setzt sich nicht für die Abschaffung der Amtskirche, sondern die Abschaffung ihrer staatlichen Finanzierung ein, die auch die Konfessionslosen mittragen müssen. Ferner fordert der IBKA weltanschaulich neutrale Kindergärten, Kinderheime, Kindertagesstätten und neutrale Krankenhäuser sowie die konsequente Trennung von Staat und Kirche auch an staatlichen Hochschulen und im gesamten öffentlichen Schulwesen. Dazu Franz Helmut Richter.
Ja, es ist ja so, der Staat garantiert in fast allen Bundesländern also die Religionsunterweisung durch kirchliche Vertreter. Und das im Grunde genommen für die Kirchen kostenlos oder weitgehend kostenlos. Und das ist ein Recht sozusagen, was ansonsten praktisch keiner anderen Religionsgemeinschaft zugestanden wird. In Berlin muss man sich allerdings auch klar machen, dass es also andere Religionsgruppen gibt, beispielsweise Moslems, die eine Größenordnung erreicht haben, die also so annähernd an katholische Glaubensgemeinschaften ranreicht. Und insofern ist das eigentlich auch nicht mehr zu rechtfertigen. Also wir haben persönlich jetzt, haben wir dazu den, die Auffassung, dass also Religion in den Schulen erstmal nichts zu suchen hat, dass der insbesondere der konfessionell gebundene Religionsunterricht aus den Schulen raus soll und ansonsten eben von den Kirchen selber getragen wird, also in der Freizeit und auch vor allen Dingen selbst finanziert werden muss.
Ihr sagt nun auch, ihr wollt die Rechte der Konfessionslosen und Atheistinnen vertreten. Inwiefern sind diese denn gesellschaftlich diskriminiert?
Ja, also das zeigt sich beispielsweise in dem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, dass also Konfessionslosen über ihre öffentlichen Steuern praktisch die Kirchen mitfinanzieren. Also ich sag mal auch weite, nicht nur Sozialprojekte der Kirchen, sondern auch weite Teile der Seelsorge. Beispielsweise wird die Militärseelsorge fast vollständig vom Staat finanziert. Es wird ein Großteil der Bischöfe aus den Landeshaushalten finanziert und so weiter. Es werden also viele Bereiche, auch teilweise Gefängnisseelsorge, der Religionsunterricht in den Schulen, die theologischen Fakultäten an den Universitäten, das alles wird also aus öffentlichen Steuergeldern finanziert, also auch von Konfessionslosen. Das ist also der eine Teil. Dann ist es aber auch so, dass selbst Kirchensteuern teilweise von Konfessionslosen eingefordert werden. Wer in Deutschland beispielsweise aus der Kirche austritt, muss in der Regel noch eine einmonatige Nachbesteuerung über sich ergehen lassen. Das heißt, er muss einen Monat länger Kirchensteuer zahlen, als er tatsächlich Mitglied ist. Dann gibt es inzwischen eine ganze Reihe Bereiche, wo zum Beispiel bei pauschalem Lohnsteuereinzug auch pauschal eine Kirchensteuer abgeführt wurde, unabhängig davon, ob jemand Kirchenmitglied ist oder nicht. Das ist, glaube ich, inzwischen so, dass das rechtlich also sehr umstritten ist oder auch teilweise sogar abgeschafft wurde. Aber das spiegelt alles so Bereiche, wo also Konfessionslose im Grunde genommen benachteiligt werden.
Ein weiterer Themenkomplex der Gruppe sind die Kirchen als Arbeitgeber. Gerade bei Menschen, die in kirchlichen Einrichtungen beschäftigt sind, regiert oftmals die Angst, bei einem moralischen Fehlverhalten ertappt und damit fristlos entlassen zu werden. Mit knapp 800.000 Beschäftigten in den alten Bundesländern ist die Kirche der zweitgrößte Arbeitgeber in der Bundesrepublik. Ein Arbeitgeber, der eine arbeitsrechtliche Sonderstellung genießt und eigene Regelungen mit den Beschäftigten treffen kann. Dazu gehört beispielsweise die Weigerung, mit der Gewerkschaft Tarifverträge abzuschließen. Dazu gehört auch die Kontrolle des Liebes- und Privatlebens der Beschäftigten. Ist jemand lesbisch oder schwul, lebt mit einem oder einer Geschiedenen zusammen oder hat eine Abtreibung hinter sich, droht die sofortige Kündigung. Und dies alles Praktiken, die vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden sind, welche das Selbstverwaltungsrecht der Kirchen höher einstuft als die Grundrechte der Beschäftigten auf Selbstbestimmung und Gewissensfreiheit. Angesichts der Monopolstellung der Kirchen im Bereich der sozialen, pflegerischen und sozialpädagogischen Einrichtungen bedeutet eine Entlassung für viele faktisch ein Berufsverbot. Die Thematisierung dieser Dominanzstellung der Kirchen und ihre Verflechtung mit Staat und Parteien ist ein Anliegen des IBKA, welches auch zunehmend Unterstützung erfährt.
So. Seit 1986 sind wir also mit diesen verschiedenen Themen in der Öffentlichkeit und haben dann also festgestellt, dass über mehrere Jahre diese Forderungen nach und nach also auch von anderen Gruppen aufgegriffen werden. Also zum Beispiel kürzlich das war 93, hat also das neue Forum Forderungen zur Trennung von Staat und Kirche beschlossen. Dann hat die Jugend der Postgewerkschaft die Abschaffung der Kirchensteuer gefordert. Die GEW hat also die Abschaffung einmal die Trennung von Staat und Kirche und damit auch die Abschaffung des Religionsunterrichts in den Schulen gefordert. Die Grünen haben also umfassende Forderungen zur Trennung Staat-Kirche gemacht. Selbst die Jusos in Bayern haben also einen umfassenden Katalog von Forderungen zur Trennung von Staat und Kirche beschlossen. Man kann also sagen, diese Forderungen sickern nach und nach einfach durch, weil sie auch richtig sind und anliegen. Darüber hinaus muss man allerdings sagen, dass wir nicht die Einzigen sind, die also zu diesem Themenbereich arbeiten. Es gibt in Deutschland etwa, ich sag mal über den Daumen, 20 verschiedene Gruppierungen von Konfessionslosen, die alle mehr oder weniger diesen Themenschwerpunkt haben. Dazu gibt es politische Vereine, die also nebenbei dieses Thema sehr intensiv bearbeiten. Das ist beispielsweise die Humanistische Union, mit der wir auch viel zusammenarbeiten, oder auch die Jungdemokraten, die das auch seit vielen Jahren schon fordern. Dann gibt es inzwischen auch im kirchlichen Bereich Gruppen, die aus einer anderen Haltung heraus eben das christlich begründen, aber ansonsten zu ähnlichen politischen Ergebnissen kommen wie wir, mit denen wir also auch sporadisch dann zusammenarbeiten können. Wir haben beispielsweise, nenne ich jetzt mal einfach, 1992 in Leipzig, also nach der Wende schon, in Leipzig einen Kongress gemacht, keine staatlich getragene Militärseelsorge. Der fand sogar in der kirchlichen Hochschule statt und der war zusammen organisiert eben mit christlichen Gruppen, auch mit Friedensgruppen und so weiter, unter anderem die DFGVK, also die Deutsche Friedensgesellschaft, hatte den mitorganisiert. Da gibt es also relativ viel Zusammenarbeit eigentlich.
Darüber hinaus bietet der IBKA auch eine telefonische Kirchenaustrittsberatung an, denn mit dem Schritt raus aus der Kirche kann jeder und jede einen Teil dazu beitragen, ihr finanzielle Mittel zu entziehen. Doch auch hier sitzen Ängste und frühzeitig angewandte religiöse Indoktrination tief.
Das Beratungstelefon Kirchenaustritt in Berlin richtet sich erstmal an Leute, die sich definitiv entschieden haben, schon aus der Kirche auszutreten und eigentlich nur wissen wollen, wie das geht. Das ist nämlich mit einigen rechtlichen Schwierigkeiten teilweise verbunden. Also der Kirchenaustritt kann ja in Deutschland bis auf Bremen nur über eine staatliche Behörde laufen, das heißt also über das Amtsgericht, Kreisgericht oder Standesamt, je nach Bundesland. Und das wissen viele Leute nicht. Die schreiben dann also einen bitterbösen Brief an den Pfarrer und sagen, erklären ihren Austritt. Und ein solcher Austritt ist eben nicht rechtswirksam. Und daraus entstehen dann wieder viele Schwierigkeiten. Und deswegen machen wir eigentlich dieses Beratungstelefon, damit die Leute von vornherein erstmal wissen, wie geht das. Wenn jetzt Leute anrufen, die sich selber nicht sicher sind, ob sie überhaupt austreten sollen, ich sag mal, das ist unsere erste Frage. Wenn jemand anruft, ist, fragen wir erstmal, wollen Sie aus der Kirche austreten? Und wenn diese Frage im Grunde genommen schon mit einem Jein beantwortet wird, dann wissen wir schon, hier ist also erstmal noch ein Zweifel im Hintergrund.
Ist jetzt nach deiner Erfahrung so der größte Zweifel bei Leuten? Also der Grund oder der Grund, der am häufigsten auftritt, warum Leute noch zögern?
Ich denke, das hängt, also ich sag mal so, dass hängt wahrscheinlich mit einem Stück Romantik zusammen. Also viele Leute sind eben einfach durch Kirche geprägt. Die haben vielleicht ihren Bekanntenkreis in erster Linie in der Kirche. Da ist familiärer Druck. Da sind die Gewissensbisse gegenüber den Eltern, wenn die Eltern das erfahren. Also uns erzählen auch einige Leute, dass sie eben warten mit dem Kirchenaustritt, bis sie von zu Hause ausgezogen sind, weil sie nicht wollen, dass ihre Eltern sich darüber aufregen und so weiter. Das sind also durchaus so auch ganz verständliche Gründe. Es gibt sicherlich auch Leute, die so im Grunde genommen noch die Vorstellung haben, die Kirche sei reformierbar. Das ist überhaupt vielleicht einer der entscheidenden Punkte, die also ganz enorme Zweifel an der Kirche haben und eigentlich ständig erfahren, dass diese Kirche an ihren eigenen Interessen, an ihren persönlichen Interessen vorbei arbeitet, aber immer noch die Vorstellung haben, das würde sich ja irgendwie ändern und man könnte in der und der kirchlichen Gruppe im Grunde genommen da positiv drauf einwirken und der Bruch kommt dann irgendwann, wenn da also zum x-ten Male diese Hoffnung sozusagen enttäuscht wurde, dass sie dann sagen, okay, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich unter diese ganze Geschichte.
Wer mehr zu dem Thema wissen will, kann sich an den IBKA in Berlin wenden. Postfach 880 in 12 118 Berlin.